In der heutigen Folge spreche ich erneut mit der Persönlichkeitspsychologin Professorin Dr. Eva Asselmann über ein Gefühl, das viele Menschen gerade im Arbeitsumfeld derzeit begleitet: Überlastung und Kontrollverlust. Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche, geprägt von technologischen Veränderungen, zunehmender Unsicherheit und einer permanenten Informationsflut. Viele Menschen reagieren darauf mit Sorgen, Rückzug oder Entscheidungsblockaden. Eva zeigt, warum der Versuch, alles kontrollieren zu wollen, häufig zusätzlichen Stress erzeugt und weshalb Selbstwirksamkeit der entscheidende Gegenpol ist. Entscheidend ist die Überzeugung, auch wenn wir die Zukunft nicht vollständig kontrollieren können, bleiben wir handlungsfähig. Im Gespräch geht es außerdem darum, welche Rolle Führung dabei spielt, wie Organisationen Menschen in unsicheren Zeiten unterstützen können und welche konkreten Ansätze helfen, wieder stärker ins eigene Handeln zu kommen. Abschließend gibt Eva einen konkreten Tipp, wie man sich dem Thema für sich selbst widmen kann. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Eva Asselmann im Zufrieden arbeiten Podcast. Du warst ja in Folge 32 zum Thema Persönlichkeitsentwicklung schon mal hier. Wer da Interesse hat, kann ja gerne auch noch mal in die entsprechende Folge reinhören. Ganz kurz nur, du bist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsförderung und Prävention. Du hast vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, was sich so ein bisschen mit Überlastung beschäftigt. Das heißt Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Darauf werden wir heute mit Sicherheit vertiefend eingehen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht nochmal so ganz kurz zwei, drei Worte. Wer bist du? Was machst du? Was muss man wissen, bevor man hier in den Podcast einsteigt?
Hi Achim, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ich stelle mich auch selbst gerne nochmal vor, du hast ja gerade vieles schon vorweggenommen. Also ich bin im Kern Wissenschaftlerin, ich arbeite in vielen internationalen Forschungsverbünden, leite auch Projekte dazu, wie sich Menschen gezielt weiterentwickeln können in ihrer Persönlichkeit, wie man zum Beispiel die Selbstwirksamkeit stärken kann mit gezielten Trainings. Dann bin ich so streng wissenschaftlich unterwegs. Ein ganz großes Herzensthema von mir ist allerdings die Wissenschaftskommunikation, also die Erkenntnisse der Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm herauszutragen in die Gesellschaft, dorthin, wo sie gebraucht werden. Und deswegen schreibe ich auch viele Bücher und freue mich, wenn ich andere Menschen damit begeistern, inspirieren, begleiten darf auf dem Weg ihrer persönlichen Entwicklung.
In deinem neuen Buch und wahrscheinlich auch mit deiner aktuellen Forschungsarbeit hast du dich ja dem Thema Überlastung zugewandt. Was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, das ist das Thema, da braucht es jetzt vielleicht den kleinen Übertrag aus dem Elfenbeinturm in die reale Welt, in die Anwendung? Was waren da die Auslöser für dich?
Also mit dieser Thematik Kontrollverlust, Loslassen, Selbstwirksamkeit, also Kontrollzwang versus wirklich, ich fühle mich wirksam umzugehen mit auch mit Unsicherheit, mit Dingen, die ich noch nicht weiß. Das sind so meine Herzensthemen, die mich natürlich in der Wissenschaft seit vielen, vielen Jahren schon begleiten. Der Ausschlag für das Buch, der kam daher, dass ich vergangenes Jahr länger in den USA war, in der UCLA, als Forschungsprofessorin, da habe ich zwei einschneidende Ereignisse miterlebt. Das war einmal die Präsidentschaftswahl, Trump überraschend extrem viele Stimmen bekommen hat. Da habe ich mich schon gefragt, wie kann das eigentlich sein weltweit, dass der Populismus so viel Zuwachs erfährt? Und dieses Thema hat mich persönlich da sehr berührt. Ich habe mich da sehr intensiv mit befasst. Das war ja ein total chaotischer Tag. Erst die Wahl, dann kollabierte auf einmal die Bundesregierung. Und ich dachte mir echt so, was ist eigentlich los mit der Welt? Habe ein bisschen dumm gesquallt, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und ein zweites großes Ereignis waren die Waldbrände. In L.A. hat es ja gebrannt, großflächig. Davon war ich unmittelbar betroffen. Ich war evakuiert. Und auch da habe ich viele Menschen gekannt und kennengelernt, die wirklich alles verloren haben. Was ja auch ein eine Erfahrung des absoluten Kontrollverlustes sein kann, für viele Menschen auch ist sehr einschneidend. Und natürlich hat auch das mich innerlich tief bewegt und dazu veranlasst, so ein Buch zu schreiben, wo ich all das mal so sortiere, zusammenbringe, was sind eigentlich so die großen Stressoren in der Gegenwart, was macht das mit uns, mit unserer Psyche, mit unserem Bedürfnis nach Kontrolle und wie schaffen wir es eigentlich, selbstwirksam zu bleiben in einer Gegenwart, die sich uns immer mehr entzieht.
Okay, spannend. Das sind natürlich zwei Riesenereignisse gewesen und viel Unsicherheit kam ja aber nicht nur bei der Wahl, sondern auch im Nachgang. Ne? Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, auch Donald Trump spielt so ein bisschen mit der Unsicherheit der Menschen, nutzt es sozusagen als aktives Instrument, was es natürlich noch herausfordernder macht. Wenn wir mal einen Blick auf die Businesswelt werfen, was sind da die Veränderungen oder was sind da die aktuellen Herausforderungen, den Mitarbeitenden tagtäglich gegenüberstehen, die dieses Thema Kontrollverlust oder dieses Gefühl des Kontrollverlusts für sie so augenscheinlich werden lassen?
Wir leben ja in einer Zeit der Umbrüche, gerade technologisch. KI ist ein Riesenthema. Viele fragen sich, wie wird eigentlich die Zukunft in meiner Branche konkret aussehen? Werde ich vielleicht wegrationalisiert? Bin ich überflüssig? Was ist eigentlich mein Beitrag, wenn die KI jetzt eigentlich genau das machen kann, was ich mir über Jahre hinweg angeeignet habe? Zusätzlich sehr viel Ambiguität, also viele Dinge sind mehrdeutig. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das gilt es auszuhalten. Und genau das ist eine Herausforderung auch in der Chefetage. Einmal ein Unternehmen weiter anzuleiten, auch wenn man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Wir müssen ja trotzdem zukunftsweisende Entscheidungen treffen, dürfen da nicht erstarren. Und zum anderen auch Mitarbeitende anzuleiten, die sich natürlich auch Eindeutigkeit wünschen, die man als Chef nicht immer geben kann. Wie setze ich da den richtigen Frame, andere mitzunehmen, die auch anzuleiten, unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben.
Okay, das heißt, es betrifft natürlich nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die Chefetagen, die in erster Linie dann Sicherheit vermitteln sollen, vielleicht auch wollen, aber ja selbst in einer Welt unterwegs sind, in der es das, was man früher vielleicht an Sicherheitsgefühl haben konnte, ich weiß, diesen Job nehme ich jetzt an und dann bin ich da 30 Jahre und dann mache ich in 30 Jahren noch ziemlich genau das, was ich mal gelernt habe, da sind wir ja weit von entfernt. Würdest du sagen, da gibt es einen größeren Unterschied zwischen vielleicht Produktion und den Wissensarbeitenden, die ja durch KI wahrscheinlich das Gefühl haben, relativ schnell ersetzbar zu sein?
Nein, also dieses ganze KI-Thema betrifft natürlich vor allen Dingen denkende Branchen. Und das ist ja auch das Krasse. Es gab ja schon in der Vergangenheit viele Einschnitte mit der Industrialisierung und so, wo auf einmal Maschinen die Jobs des Menschen übernommen haben. Aber eigentlich gehen wir seit Jahrhunderten davon aus, dass dieses eigenständige Denken etwas Urmenschliches ist. Und das wird uns auf einmal abgenommen von der Maschine, was viele als großen Eingriff erleben, gerade die, die einfach denkend arbeiten. Und diese KI, die führt natürlich auch dazu, dass sich Maschinen rasant verändern. Also es betrifft eigentlich alle Branchen, jetzt nicht nur denkende Personen, aber die erleben das hautnah. Also angenommen, ich bin eine Texterin, ich habe mir jahrelang angeeignet, wie ich jetzt super meinen Text drafte, dass das der perfekte Pitch ist für etwas. Und einmal erlebe ich einen Klick und die Maschine übernimmt das alles für mich viel besser, als ich das jemals könnte. Dann ist das natürlich so eine schlagartige Entwertung, wo sich viele Menschen auch fragen, was ist denn hier eigentlich noch mein Mehrwert? Was kann ich überhaupt noch beitragen? Und das macht selbstverständlich Angst.
Okay, wie zeigt sich diese Angst im alltäglichen Arbeiten? Ne? Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin eine Führungskraft, ich leite ein Team, kann dem Team vielleicht nicht mehr die Sicherheit vermitteln, weil vielleicht sind wir gerade in der Texterbranche, Werbebranche und viele Arbeiten werden tatsächlich auch schon, oder KI unterstützt uns schon in unserer Tätigkeit, wir merken aber, sie kann immer mehr, wird immer besser und schafft da vielleicht langfristig auch einen Mehrwert. Vielleicht merken wir auch, der ein oder andere Kunde bricht weg, weil er sagt, das mache ich jetzt oder da lasse ich mich von KI unterstützen und brauche dafür keine Agentur mehr. Was macht das mit den Menschen? Was passiert auf psychologischer Ebene?
Menschen gehen mit diesem Gefühl von Kontrollverlust ganz unterschiedlich um. Da gibt es nicht die eine Reaktion. So eine ganz klassische Reaktion ist das sich Fronten verhärten, dass man einfach dicht macht, sich zum Beispiel sagt, ja Mensch, die Maschine, die kann mich jetzt nicht ersetzen, ich möchte damit gar nichts zu tun haben, ich mache das weiter wie eh und je. Mhm. Natürlich langfristig nicht hilfreich, denn wenn man mit der Zeit geht, ist man deutlich erfolgreicher. Mhm. Eine typisch andere Reaktion ist, dass man sich sehr, sehr viele Sorgen macht und in diesem Gedankenkarussell feststeckt und darüber versäumt zu handeln und dass man erstarrt vor lauter Angst, irgendwas falsch zu machen, Entscheidungen aufschiebt, versucht, Prozesse zu optimieren, immer weiter Informationen einzuholen, sich quasi ablenkt von der eigentlichen Situation, die unsicher ist und dadurch auch verpasst, rechtzeitig sich mitzubewegen mit dem, was gerade passiert.
Okay, das heißt, da wird es verschiedene Reaktionsmuster geben, die auch beobachtbar sind für eine Führungskraft. Mhm. Und eine Führungskraft müsste im Zweifel auf die unterschiedlichen Typen auch unterschiedlich reagieren, weil die einen muss man ja sozusagen aus ihrer Erstarrung holen und die anderen vielleicht in ihrer Angst abholen und die Vorzüge aufzeigen. Wie geht man das konkret an? Also was hilft?
Ja, was dahinter steckt, ist ja diese Angst, selber zum Beispiel unbrauchbar zu sein, was die eigene Identität auch mit unmittelbar berührt. Und was hilft, ist aufzuzeigen, wir sind zwar in einer Welt des Wandels, des Umbruchs, und dieser Wandel, der hat zwar viele Unwägbarkeiten, Wandel bedeutet aber auch immer gleich Chance. Mhm. Also je höher die Risiken, desto höher auch die Chancen. Und wir können es auch als ein Privileg sehen, dass wir diesen Wandel miterleben und mitgestalten dürfen. Dadurch ergeben sich ja auch spannende neue Chancen für uns alle. Es ist eben nicht alles nur negativ und schlecht. Also wir dürfen auch das Positive sehen. Und es hilft, sich wegzubewegen von diesem Gedankenkonstrukt, dem Karussell, was jetzt alles im Worst Case passieren könnte, hin zu dem, was kann ich denn jetzt hier gerade in dieser Situation tun? Ich könnte mich zum Beispiel damit auseinandersetzen, wie ich jetzt ein neues KI-Tool sinnvoll nutzen kann, um meine eigene Arbeit noch effizienter, besser zu gestalten. Also anstatt das als Bedrohung zu sehen, kann ich mir auch überlegen, welche Chancen sind darin. Und das setzt natürlich voraus, dass ich offen bleibe, auch selbst zu lernen, Dinge, die ich vielleicht lange gemacht habe, zu verwerfen und meine Prozesse anzupassen. Und das erfordert Selbstvertrauen. Und als Führungskraft kann man genau dieses Selbstvertrauen aufbauen, dass man Mitarbeitende Stück für Stück anleitet, sich mit den Neuigkeiten, dem Wandel auseinanderzusetzen und da entsprechend mitzugehen.
Würde man da nicht auf extreme Ablehnung stoßen bei den Mitarbeitenden, die dann für sich sagen, das ist ein Thema, das macht mir Angst, da möchte ich jetzt erstmal nichts mit zu tun haben, wenn man versucht, sie dazu einzuladen, sich mit diesem Thema umso mehr auseinanderzusetzen?
Ja, durchaus. Das passiert häufig, aber man kann das ja schrittweise angehen. Dass man jemandem die Chance gibt, wirklich sich im Kleinen jetzt mal damit auseinanderzusetzen und da ein erstes Erfolgserlebnis selbst auch zu spüren. Und genau das kann man ja so begleitend dosiert, dass man jemanden nicht überfordert, sondern schrittweise anleitet, dass er die Chance hat, sich damit auseinanderzusetzen und eine positive Erfahrung zu machen.
Okay, wenn wir uns den Arbeitsalltag anschauen und die Veränderungen, die da stattgefunden haben, ist so ein weiterer Punkt, den du ja so ein bisschen benennst, diese permanente Flut von Informationen, die von den verschiedensten Seiten auf die Mitarbeitenden einfließt. Ne? Du sprichst von massiven Termintaktungen, Pausen, die nur bedingt als Pausen genutzt werden, sondern die auch vor dem Bildschirm stattfinden und so weiter. Das ist ja so ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Ist das ein bisschen aus dem Auge geraten in den Organisationen, dass Belastung durch Informationsflut und auch die Belastung durch Entgrenzung der Arbeit die Mitarbeitenden tatsächlich belastet? Ne? Wir haben massiv viele Krankheitsausfälle aufgrund von psychischer Überlastung und so weiter. Was ist da passiert?
Ja, ich glaube schon, dass wir das aus dem Blick verloren haben oder zumindest massiv unterschätzt, was dieser technologische Wandel für uns psychologisch bedeutet. Mhm. Also durch die Digitalisierung, das Internet hat sich unser Leben massiv beschleunigt, verdichtet und verkompliziert. Wir können in Echtzeit kommunizieren mit Menschen auf der ganzen Welt. Dadurch sind natürlich auch Wirtschaftsbeziehungen deutlich verflochtener, komplexer, als sie das früher waren. Dadurch auch fragiler, anfälliger. für Nicht-Experten, Selbstexperten ist es deutlich schwieriger, überhaupt noch durchzublicken bei Zusammenhängen, einfach weil das Ganze wahnsinnig groß geworden ist. Und ich glaube, wir haben bei diesem gesamten Wandel das häufig sehr technisch betrachtet und die Nebenwirkungen unterschätzt. Also welche Anforderungen all das eigentlich an unsere Psyche, an die Selbstmanagementkompetenz jedes Einzelnen stellt. Mhm. Beispiel flexible Arbeitszeiten. Es ist ja wunderbar, eine tolle Weiterentwicklung, dass ich jetzt selbst mitentscheiden kann, wann, wie, wo ich arbeite, um das so ein bisschen anzupassen, auch an meine eigenen Bedürfnisse. Das erfordert aber natürlich die Kompetenz, dass ich auch selbst erstens in die Puschen komme und mich morgens überhaupt dahinsetze und strukturiere, weil es eben kein Gesetzesfenster mehr ist. Mhm. Und auch erkenne, wenn ich eine Pause brauche, wann dann mal Schluss ist. Mhm. Denn rein theoretisch ploppt ja immer eine neue E-Mail im Postfach auf. Der Chef kann mich jederzeit anrufen, ich soll dies, das, jenes tun. Und das erfordert einfach die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, zu priorisieren und auch einfach zu bemerken, wann eine Pause notwendig ist, sonst brennt man eben aus. Und das sind genuine Kompetenzen, die, glaube ich, lange unterschätzt und belächelt wurden.
Mhm. Wenn wir uns eine Organisation anschauen, die das für sich komplett frei gestaltet, würdest du sagen, es ist eine Kernaufgabe der Organisation, die Menschen dabei zu begleiten, dass eine Entgrenzung der Arbeit stattfindet, dass man, wenn wir in diesen Freiheiten sind, gleichzeitig auch in der Verantwortung sind und vor allem auch in einer Selbstverantwortung für das eigene Wohlbefinden? Also siehst du die Verantwortung da vorrangig bei den Organisationen, da vielleicht auch ein bisschen Education zu betreiben und die Menschen darauf vorzubereiten, was ihnen da begegnet?
Ja, auf jeden Fall. Letzten Endes kommt es ja dann auch der Organisation zugute. Und was da relevant ist, ist vor allen Dingen Erwartungsmanagement, dass man wirklich im Team mal klar kommuniziert. Es kann sein, dass ich dir samstags Nacht eine E-Mail schicke, aber ich erwarte nicht von dir, dass du da direkt antwortest. Es gibt ja auch Unternehmen, die da zum Beispiel Schranken setzen, dass man am Wochenende gar keine E-Mails verschicken kann. Mhm. So kann man das natürlich lösen. Oder man kann sich sagen, Mensch, für einige ist das vielleicht hilfreich. Die wollen am Wochenende kommunizieren, aber man muss das befreien von diesem Druck, dem Zwang, der dadurch natürlich implizit auch entsteht. Ja, und ich denke, das ist eine große Aufgabe für Unternehmen, aber auch ein Benefit, weil sie dadurch ja direkt steuern können, die mentale Gesundheit. Das hängt ja auch zusammen mit Ausfalltagen, wenn Leute überlastet sind und so weiter. Und da sollte man sehr klar kommunizieren.
Okay, aber auf so bestimmte Themenbereiche, ne, dieses Thema Bildschirmpausen hat man ja als Organisation im Zweifel, wenn eine Person sich im Homeoffice befindet, überhaupt keinen Zugang, überhaupt keinen Zugriff. Da wäre dann die einzige Lösung, tatsächlich in dieses Edukationsfeld zu gehen, den Menschen aufzuzeigen, was strömt eigentlich permanent an Druck, an Informationen, an Anforderungen auf Personen ein. Das ist dann der einzige Weg oder gibt es da aus deiner Perspektive noch andere Herangehensweisen?
Ja, es ist ja so ein Trade-off. Je mehr Freiheit ich habe, desto mehr Selbstverantwortung trage ich auch und die muss ich erstmal tragen können. Da brauche ich also diese Kompetenzen. Ich kann also entweder die Freiheiten beschneiden, indem ich das wieder klar begrenze, dadurch natürlich auch Druck reduziere. Oder ich kann sagen, ganz bewusst gebe ich Mitarbeitenden diese Freiheiten, aber das bedeutet eben auch, dass ich sie anlernen muss, sodass jeder Einzelne dazu in der Lage ist, diese Verantwortlichkeit auch mitzutragen.
Was für Lösungen siehst du, wenn es um das Thema Informationen geht? Ne? Also das kennen wir auch so ein bisschen aus unserem Beratungskontext. Da gibt es die einen Leute, die möchten gerne jede Woche jede Informationen vom Chef über jegliche Entwicklung in der Organisation haben. Und es gibt die Leute, die wollen möglichst wenig wissen und nur das, was ihre Arbeit direkt betrifft. Und in diesem Spannungsfeld ist ja irgendwie die Organisation. Ne? Welche Informationen gebe ich weiter? Mhm. Die gleiche Herausforderung hat dann jeder Teamleitende im Prinzip genauso, weil der muss ja auch entscheiden, welche Informationen gebe ich weiter? Wo mache ich vielleicht für die Mitarbeitenden, um sie zu schützen, einen Filter? Wie schätzt du das ein? Was ist da der Lösungsweg? Oder ist es auch was eher bei den Mitarbeitenden liegt, wo sie selbst für sich ihre Filterkapazitäten aufbauen und erweitern müssen?
Ja, das ist auch teilweise so ein individuelles Bedürfnis. Der eine hat eben den Wunsch, ganz viel zu wissen, um es eventuell mit beeinflussen zu können. Der andere möchte es weniger wissen. Und als Organisation muss ich jetzt natürlich einen Mittelweg finden, weil ich nicht immer auf jeden individuell eingehen kann. Und ich denke schon, wenn man an der Spitze eines Unternehmens steht, ist schon die Aufgabe, jetzt nicht jede beunruhigende Nachricht ungefiltert weiterzugeben, weil man möchte Menschen ja auch irgendwie ein bisschen schützen. Also es ist meine Aufgabe, als Führungskraft selbst mit dieser Unwägbarkeit umzugehen, anstatt das direkt ungefiltert weiterzugeben. Und dennoch gibt es natürlich Unwägbarkeiten, wo es wichtig ist, Leute mitzunehmen, wo man auch die Verantwortung hat, die zu informieren. Es wäre fahrlässig, das nicht zu tun. Und da geht es aber auch darum, bei Mitarbeitenden die Fähigkeit aufzubauen, mit Unsicherheit, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Gerade heute leben wir in einer Zeit der unheimlichen Informationsflut. Gleichzeitig sind Zusammenhänge super komplex. Es gibt Fake News und all das muss man ja irgendwie einordnen können. Und eine zentrale Kompetenz ist erstmal zu überlegen, von wo kommt denn eigentlich die Information? Wo hole ich mir Informationen? Was sind seriöse Quellen? Und zum anderen, wie kann ich das zusammenbringen? Wie gehe ich damit um, wenn da zum Beispiel Expertenmeinungen sind, die sich alle widersprechen? Viele Dinge sind einfach uneindeutig. Da gibt es keine eindeutige Lösung. Für viele Menschen ist das aversiv. Es gilt aber trotzdem, das irgendwie auszuhalten. Und da ist eine ganz zentrale Kompetenz, die man ja auch bei der Arbeit fördern kann, bei Mitarbeitenden. Wie entscheide ich jetzt eigentlich in einer Situation, wo ich mehrdeutig Informationen habe? Wie bringe ich das zusammen? Und wie lerne ich, da zu vertrauen und trotzdem meinen Weg zu gehen?
Okay, also aus deiner Perspektive ist die größte Herausforderung eigentlich die Mehrdeutigkeit der verfügbaren Informationen, die zusammenlaufen. Ne? Also es gibt Tage, wenn wir allein LinkedIn nehmen, um vielleicht auch gleich den Wechsel mal Richtung Social Media und die Belastung, die vielleicht daher kommt, zu machen, da finde ich einen Experten, eine Expertin, die sagt mir, 3-Tage-Woche ist das Nonplusultra. Dann gibt es einen anderen Experten oder nehmen wir unseren Bundeskanzler Friedrich Merz, sagt, das ist absolut der falsche Weg. Und mit so einer Ambivalenz zwischen 2 Aussagen von vermeintlichen Experten muss ich klarkommen. Das ist das, was du eben beschrieben hast, ne?
Ja, genau, einmal das. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, auch so ein bisschen eine subjektive Meinung, finde ich das jetzt gut oder nicht gut. Klar, Menschen haben unterschiedliche Präferenzen, aber selbst bei Sachthemen ist die Lage ja häufig uneindeutig. Zum Beispiel beim Klimawandel kommen Experten zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen, was jetzt irgendwelche Szenarien betrifft, die da auf uns zukommen oder was die richtigen Maßnahmen wären oder wirtschaftliche Entscheidungen, Haushaltssperre, ja, nein, ist das gut, schlecht, sind einfach ganz komplexe Fragestellungen, wo sich selbst Experten uneindeutig sind. Mit dieser Uneindeutigkeit muss ich ja irgendwie lernen, umzugehen. Dass es nicht immer die eine richtige Lösung gibt. Dinge sind schwarz-weiß, sondern Dinge bleiben offen und mehrdeutig.
Okay. Bleiben wir nochmal bei dem Thema LinkedIn. Wenn ich das richtig verstanden habe, in deinem Buch beschreibst du ja, dass dieses permanente Vergleichen, was in den Köpfen stattfindet, dass das eine wahnsinnige Belastungssituation für die Menschen auslöst. Ne? Wenn man bei LinkedIn mal so durchscrollt, da gibt's, jeder hat einen Doktortitel, 15 Weiterbildungen in den unterschiedlichsten Bereichen gemacht. Eigentlich kann man sich ja auch, das ist jetzt nur das Business-Netzwerk, sich da nur schlecht fühlen, weil im Zweifel wird einem permanent vor Augen geführt, dass man im Vergleich zu anderen, und ich glaube, in der eigenen Wahrnehmung ist das immer im Vergleich zu vielen, dass man immer ja, weniger wert ist oder weniger toll. Ne? Ich glaube, das ist bei anderen sozialen Netzwerken so oder sogar noch schlimmer. Ne? Man sieht, die sind alle permanent in den schönsten Urlaubsorten der Welt und man selbst sitzt gerade in seinem zwar warmen, aber nicht ganz so sandigen Büro. Das ist eine Kernbelastung. Was ist da der Lösungsweg? Sollte man sich davon frei machen? Ist das auch ein Thema, wo man lernen muss, damit umzugehen? Oder was schlägst du aus psychologischer Perspektive vor?
Also Social Media bieten ja auch ganz viele Benefits. Ich kann mich da austauschen, ich kann in Kontakt kommen mit anderen Menschen, berufliche Chancen und so weiter. Deswegen würde ich jetzt nicht dazu raten, sich radikal von allen Netzwerken abzumelden. Hilfreich ist als erster Schritt erstmal diese Mechanismen, wie funktioniert Social Media eigentlich, zu verstehen, um das Ganze besser einordnen zu können. Denn Menschen posten ja einmal selektiv. Niemand postet, wie er mit aufgequollenen Augen morgens aussieht. Man inszeniert sich wo man gut aussieht, glücklich, was ausstrahlt und so weiter. Sprich, das, was Menschen posten, ist selektiv. Häufig ist es technisch noch bearbeitet. Mhm. Leute sehen noch besser, noch glücklicher aus. Und Algorithmen belohnen starke Emotionen. Also wo jemand extrem glücklich ist oder auch extrem wütend, ärgerlich, sodass das extrem verzerrt ist, was ich da sehe. Mhm. Und auch immer das zu sehen bekomme, worauf ich persönlich anspringe, weil der Algorithmus mir ja individuell genau das vorgibt, worauf ich anspringe. Wenn ich das einmal verstanden habe, hilft das schon, diese Social-Media-Problematik einzuordnen. Und dennoch reagieren wir da in gewisser Weise reflexhaft drauf, weil unser Gehirn einfach darauf trainiert ist. Da reicht es nicht nur, das verstandesmäßig zu begreifen. Und es kann auch helfen, diesen Konsum zu reduzieren auf ein festes Zeitfenster und den Fokus stärker wieder auf das Hier und Jetzt, auf reale Beziehungen zu Kollegen, Freunden, Familie und so weiter zu richten und diese Beziehungen auch zu pflegen, anstatt sich in den digitalen Sphären zu verlieren.
Okay, das heißt, für sich selbst ist die Lösung da drin, sich Wirkmechanismen klar zu machen. Aber das Ganze hat Grenzen, weil wenn man da so lang scrollt, dann ist man nicht gerade in einem rationalen Modus wahrscheinlich, wo man dann genau darüber nachdenkt, ja, das ist ein sehr schönes Bild, aber das ist nachher nochmal durch Photoshop gegangen. Das ist das Schönste aus 1000 Bildern und natürlich nicht das mit den zugequollenen Augen von morgens. Und für sich selber Zeiten zu reduzieren oder zu fokussieren, an denen man sich dem aussetzt und dann aber auch wieder in echte Beziehungen zurückgeht. Würdest du sagen, wir haben ja viel diese Debatte, sollten wir uns wieder vermehrt echt im Büro treffen oder im virtuellen Raum? Würdest du sagen, diese echten Begegnungen, da sieht man ja vielleicht, wenn der Kollege die zugequollenen Augen hat, was man in dem geteilten Foto nicht sehen würde, würdest du sagen, dass diese Druck reduzieren für die Menschen, wenn du reale Begegnungen schaffst in einem Büroraum?
Auf jeden Fall, diese realen Begegnungen, die sind wichtig, gerade auch diese impliziten Begegnungen. Man hat vielleicht kein Meeting, aber man trifft sich auf dem Gang, schnackt kurz und so weiter. Architektur zielt da übrigens auch vermehrt drauf ab, gerade bei der Gestaltung von so Büro-Environments, dass das alles sehr offen ist, dass auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben ist, diese impliziten Begegnungsräume zu schaffen. Mhm. Ich glaube aber, dass dieses Bedürfnis nach Austausch extrem individuell ist. Also es gibt Menschen, die fühlen sich pudelwohl im Homeoffice, die können da fokussierter arbeiten als jemals zuvor, weil sie dieses ganze Trubelige im Büro eher abgelenkt und belastet hat. Und es gibt andere Menschen, die vielleicht eher extravertiert sind, die finden das ganz schrecklich, von anderen Menschen so abgeschnitten zu sein. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir diese unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse stärker beherzigen, damit Menschen die Möglichkeit haben, ihre Arbeit so zu gestalten, wie das zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt.
Okay, also weder ein Statement für noch dagegen, weil wir ein bisschen berücksichtigen müssen, was steckt in den Personen drin. Aber reale Begegnungen mit echten Menschen sollten Teil des Arbeitslebens sein, um aus dieser verzerrten Welt, die uns in Social Media suggeriert wird, so ein bisschen zu entfliehen.
Ja, und nicht nur das, so eine implizite, nicht geplante, spontane Begegnung, die bietet ja häufig eine unglaubliche Chance. Angenommen, ich gehe jetzt zu einem Vortrag und dann sind da 100 Leute und dann komme ich durch Zufall mit einer Person ins Gespräch, die total spannend ist, die ich sonst nie getroffen hätte, und da ergeben sich Schnittmengen für ein gemeinsames Projekt. Dann ist das eine unheimliche Chance, die sich aber nicht ergibt, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und nur gezielt in meine Online-Meetings gehe. Mhm. Also ja, das ist halt so eine Chance, die gerade persönliche Begegnungen ja liefern.
Mhm. Okay, du beschreibst so ein bisschen auch im Buch, dass es so eine Art schwindendes Gefühl der Zugehörigkeit gibt. Hängt das mit der Vor-Ort-Situation zusammen, also mit der Diskrepanz zwischen mehr mobiler Arbeit, mehr Arbeit im Büro, oder was? Woher kommt dieses schwindende Gefühl bei Menschen am Arbeitsplatz?
Das kommt schon auch daher, dass wir uns einfach real nicht mehr begegnen, mhm, und viel jeder hängt vor seinem Screen, vor seinem Display. Man hat vielleicht hier mal ein Online-Meeting, aber das ist ja auch nicht so berührend wie ein echtes Meeting. Ich erkenne das zum Beispiel immer daran, wenn ich Leute online getroffen habe, dann erkenne ich die häufig in der Realität nicht wieder. Aber wenn ich Leute real schon getroffen habe, dann passiert mir das weniger. Also dann bemerkt man das viel eher. Und daran sieht man ja auch, wie mehr eine echte Begegnung eigentlich berührt. Und wenn ich immer nur digital unterwegs bin, dann ist ja mein Umfeld extrem selektiert. Mhm. Und wenn ich natürlich mehr real mit Menschen in Kontakt bin, dann sind meine Kontakte in der Regel auch vielfältiger, dann bin ich viel mehr verbunden mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Communities, aus unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen. Und auch das ist eine wichtige Sache. Also diese Vielfalt, die geht ein bisschen verloren, wenn jeder in seinem digitalen Kanal unterwegs ist.
Okay, also für die Arbeitsweise der einzelnen Personen ist es jetzt, muss man sich daran orientieren, was hilft der Person. Aber für dieses Zugehörigkeitsgefühl, was ein bisschen schwindet in der Realität, ist so eine reale Begegnung durchaus hilfreich. Das wäre so die Kernbotschaft, die du da vermitteln wollen würdest.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch wichtig für die Motivation, dass ich das Gefühl habe, hey, wir sind ein Team, die anderen sind nett, mit denen kann ich lachen, wir haben eine gute Zeit, ich möchte die anderen auch unterstützen. Und das kann man ja zum Beispiel machen, indem man viele Prozesse digital beibehält, aber dann trotzdem Räume schafft, zum Beispiel eine Weihnachtsfeier oder ein anderes Community-Event, wo man dann einfach hingehen kann, um mal real mit anderen Menschen gemeinsame, geteilte Erfahrungen zu sammeln. Mhm.
Ja, eine befreundete Unternehmensberatung von uns, die hat komplett virtuell gearbeitet, aber sie haben viermal im Jahr, haben sie die komplette Belegschaft zusammengeholt und die haben dann da vor Ort gemeinsame Projekte begleitet oder gemeinsame Projekte umgesetzt und haben dann den Großteil der Zeit mit Netzwerken verbracht. Und sie haben gesagt, wir sparen uns die Kosten für ein Büro und diese Kosten setzen wir dann in diese Events, weil ansonsten geht uns der soziale Kit komplett verloren und wir haben so eine durchwandernde Belegschaft, ne? Also immer muss immer neue Menschen generieren, weil diese Zugehörigkeit ja schon was ist, was einen Menschen auch in einer Organisation hält, ne? Also auch aus rein wirtschaftlicher Sicht. Du hast in deinem Buch am Ende ein Programm integriert, was so ein bisschen helfen soll, dabei mit der Situation umzugehen, also mit dem Druck von außen, mit der Veränderungssituation, auch mit dem Thema Social Media. Wofür ist das Programm genau gedacht und wie ist es so vom Aufbau? Warum sollte man sich dem hingeben? Warum sollte man dieses Programm durchlaufen?
Also Kernthese meines Buches ist quasi, dass wir in unserer Welt Dinge nie vollständig werden kontrollieren können. Wir werden uns daran festbeißen, wenn wir das versuchen. Wir können aber sehr wohl ein Gefühl von Selbstwirksamkeit etablieren. Gemeint ist damit das Vertrauen, ich bin handlungsfähig, ich werde eine Lösung finden, auch wenn ich jetzt auch nicht im Detail weiß, was die Zukunft bringen wird. Und genau diese Haltung kann man gezielt trainieren. Dazu haben wir bei uns an der Uni auch Studien durchgeführt und auf diesen Studien basiert das Programm im dritten Teil des Buches. Und es geht hier darum, durch vier Hebel die Selbstwirksamkeit zu stärken. Der erste Hebel ist einmal die eigene Erfahrung, dass ich in meinem Alltag real die Erfahrung mache, ich bin handlungsfähig, ich bekomme Dinge geschafft. Und am besten gelingt das durch ganz, ganz kleine Schritte. Wenn ich morgens das E-Mail-Postfach öffne und das explodiert alles, fühle ich mich ja häufig überrannt und ohnmächtig. Ich kann mir aber eine kleine Aufgabe vornehmen und die erstmal machen. Dann signalisiert mein Gehirn direkt, hey, ich krieg das hin, ich schaffe etwas und dann kommt man häufig ins Tun. Also durch ganz viele kleine Schritte selbst realisieren, ich selbst kann handeln, ich kann Einfluss nehmen. Der zweite Hebel ist die stellvertretende Erfahrung, wir brauchen Role Models. Menschen, die uns ähnlich sind, mit denen wir uns auch identifizieren, die wir so als auf einer Ebene wahrnehmen und bei denen wir was Positives beobachten und uns dementsprechend auch ein Beispiel nehmen können. Zum Beispiel die Kollegin nebenan, die ihre Sachen irgendwie super gut strukturiert, die kann man ja einfach mal ansprechen und versuchen, der das so nachzuahmen, sich daran ein gutes Beispiel zu nehmen. Mhm. Dann ist ganz wichtig die Ermutigung durch andere, dass ich also Menschen habe, die mich nicht runtermachen, sondern die mir zeigen, dass sie auf mich vertrauen. Die zum Beispiel unmittelbar sagen, hey, ich bin davon überzeugt, du packst die Präsentation nächste Woche, weil vor 3 Monaten den Vortrag, den hast du auch schon super gewuppt. Also Menschen, die uns den Rücken stärken, die uns vor Augen führen, dass wir handeln können. Mhm. Und der vierte Punkt, der auch immer wichtiger wird, ist der Umgang mit Emotionen und körperlichen Zuständen. Häufig geraten wir ja in Situationen, zum Beispiel vor einer Präsentation, wo wir auf einmal merken, wir fangen an zu schwitzen, das Herz rast irgendwie, unser Körper macht nicht so ganz, wie wir das gerne hätten. Was wir dann häufig tun, ist, dass wir von diesem Körperzustand auf unsere vermeintliche Inkompetenz schließen. Mensch, mein Körper, der zeigt mir gerade unmittelbar, dass ich sowieso nicht hinkriege. Hm. Das ist wenig hilfreich, das erhöht eher noch die Nervosität. Hilfreicher ist, diese Zustände zu akzeptieren, gelassen hinzunehmen. Ich spüre das gerade und das darf auch da sein. Ich lasse mich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und konzentriere mich trotzdem, soweit es mir möglich ist, auf meinen Vortrag. Und gleichzeitig natürlich auch aktiv zu steuern im Alltag, dass ich körperlich nicht ausbrenne, sondern meinen Akku von Zeit zu Zeit immer wieder auflade, zum Beispiel regelmäßig Pausen mache bei der Arbeit, mich hier und da mal frage, wie bin ich eigentlich gerade da, innehalte und darauf so ein bisschen achte. Und das sind die vier großen Hebel, mit denen wir unsere Selbstwirksamkeit stärken können. Genau das beschreibe ich da in dem Buch.
Und das ist angelegt auf 6 Wochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und in diesen 6 Wochen übt man tatsächlich konkret diese verschiedenen Elemente, die auf diese Hebel einzahlen, die übt man dann konkret ein. Also man kann sich da konkret dran orientieren.
Mhm. Ja.
Okay, wunderbar. Wenn du jetzt zum Abschluss unseres Gespräches sagen müsstest, wir wollen Menschen dabei unterstützen, aus dieser selbst wahrgenommenen Überlastung in Richtung mehr Selbstwirksamkeit, besseren Umgang mit dem gefühlten Kontrollverlust und so weiter, den ersten Schritt machen möchte. Was würdest du sagen, mach das und du hast schon mal ein bisschen was für dich geschafft?
Also der erste kleine Schritt ist die Mikrohandlung, dass ich das Gedankenkarussell stoppe, mich auf das Hier und Jetzt besinne und versuche, eine ganz, ganz kleine Sache, den allerersten Schritt zu gehen. Weil wir so nämlich ins Tun kommen und wieder den Fokus schärfen für das, was eigentlich in unserer Hand liegt.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Eva, für den spannenden Austausch. Ich freue mich, wenn wir auch ein drittes Mal gemeinsam sprechen können. Vielleicht schreibst du ja demnächst noch ein Buch mit spannenden Inhalten, die wir hier gemeinsam auf den Organisationskontext übertragen können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.